Versorgungslücke.
Dein Podcast über Allgemeinmedizin und Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Versorgungslücke. Ich bin Paul.
Und ich bin Nele.
Und heute haben wir euch ein Thema mitgebracht. Und zwar wollen wir uns mal mit der Versorgung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine beschäftigen.
Genau. Und da würde ich erstmal starten und so ein bisschen Hintergrund dazu liefern. Seit dem russischen Angriffskrieg am 24.02.2024 sind mittlerweile mehr als 5,8 Millionen Menschen aus der Ukraine als Flüchtlinge in europäischen Ländern registriert worden. Und davon wird 2023 von ungefähr 1 Million Menschen in Deutschland ausgegangen. 80% von diesen erwachsenen Geflüchteten sind Frauen und die Hälfte davon kam ungefähr mit minderjährigen Kindern. Und es ist so, dass seit Juni 2022 diese Menschen auch einen vorübergehenden Schutz in der EU finden können für bis zu 3 Jahre. Das ist dann quasi eine Alternative zu dem Asylverfahren, was vorher sonst die gängige Regelung war. Und mit diesem vorübergehenden Schutz haben sie auch Anspruch auf die medizinische Versorgung nach dem Leistungskatalog von den gesetzlichen Krankenkassen. Es ist so, dass in anderen Ländern auch schon untersucht wurde, was für Gesundheitsdienste diese geflüchteten Menschen dann auch in Anspruch genommen haben. Und das waren vor allen Dingen Behandlungen von chronischen Erkrankungen, gynäkologische Behandlungen und auch das Hilfesuchen bei psychischen Problemen. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, ist, dass es einen relativ großen Unterschied gibt zwischen dem Aufbau des Gesundheitssystems in Deutschland und dem der Ukraine, was auch nochmal dazu beigetragen hat, dass gerade zu Beginn die Orientierung bei der Suche nach Hilfe in Deutschland schwierig war. Und natürlich gab es auch durch die Flucht bedingt Probleme, wie zum Beispiel, dass Informationen und Dokumente fehlten über frühere Erkrankungen, die dann den Start in das Gesundheitssystem in Deutschland, die Hilfe zu bekommen, die man braucht, schwierig gemacht haben. Und dieses Thema wollen wir uns heute genauer anschauen und haben deswegen, wie wir es eigentlich immer machen, erstmal mit ExpertInnen gesprochen, die sich da auch wirklich mit auskennen. Und als erstes haben wir mit Nils Thiessen gesprochen. Er arbeitet als Arzt in einer hausärztlichen Praxis im Ruhrgebiet und hat uns beschrieben, mit was für Bedarfen und was für Herausforderungen die Menschen bei ihm in der Praxis aufgetaucht sind.
Ja, also viele Themen waren erst einmal in Bezug auf Vorerkrankungen und wie geht die weitere Versorgung weiter, wie kommen die Patienten an Medikamente, vor allem Medikamente, die bei uns in Deutschland verschreibungspflichtig sind, aber in der Ukraine offensichtlich nicht. Und ich kann mich an einen Fall erinnern, wo es ein älteres Ehepaar gab, schon ja multimorbid, schon deutlich im Seniorenalter, wo man auch mit einer beginnenden Demenz und auch mit, also bei ihr mit einer beginnenden Demenz und bei ihm mit einer ausgeprägten Arthrose, auch Deformierung des Kniegelenks mit starken Schmerzen etc., wo einfach auch eine häusliche Unterbringung schon schwierig war in Bezug auf Betreuung dieser beiden, ne? Also da kamen dann auf einmal mehrere Probleme aufeinander, ne? Ja, das ist etwas, was uns sicherlich auch am Anfang mit Sicherheit überfordert hat. Wir haben halt erst einmal versucht, im Rahmen der Erstgespräche herauszufinden, was jetzt aktuell behandelt werden muss. Und da gab es halt dann auch bei dem Paar einen Dolmetscher, eine Dolmetscherin, die auch verwandt gewesen ist. Die hat dann auf Englisch übersetzt. Und dann haben wir im Prinzip auf Englisch versucht, die Basisversorgung sicherzustellen.
Also das klingt ja nach einer komplexen Situation, auch ganz unabhängig davon, dass da vielleicht eine Fluchtsituation im Hintergrund steht. Und was mich an der Geschichte besonders beeindruckt hat, war die Tatsache, dass sie im Endeffekt dann noch über eine dritte Sprache kommuniziert haben, also dass dann eine Übersetzerin da war, glücklicherweise, und das dann auf Englisch übersetzt wurde. Und ich glaube, da sind wir auch schon ein bisschen auf so eines der Kernprobleme in dieser Versorgungssituation gestoßen, und zwar die Übersetzung. Und davon hat Nils Thiessen auch noch erzählt.
Also was definitiv gefehlt hat, waren qualifizierte Übersetzer. Das zuallererst. Und das ist auch ein Thema, was immer mal wieder hochkommt. Wir haben inzwischen auch in der Kartei vorgemerkt bei diesen Patienten, was ich persönlich auch immer so ein bisschen mit Wehmut auch betrachte, ist, dass sie eben nicht ohne Dolmetscher behandelt werden dürfen. Und Wehmut, damit meine ich halt, das hat so ein bisschen diskriminierenden Charakter an der Stelle. Oder es hat einen diskriminierenden Charakter, das muss man einfach ganz ehrlich sagen, ne? Aber auf der anderen Seite ist es mir als Arzt einfach überhaupt nicht möglich, jemandem in der Allgemeinmedizin zu helfen, wenn ich das, was erzählt wird, überhaupt nicht verstehe. Beziehungsweise wenn ich Rückfragen stelle, um das Problem weiter einzugrenzen, diese Fragen gar nicht verstanden werden und das auch nicht beantwortet werden kann. Jetzt könnte man noch sagen, ja gut, dann macht man halt eine Ganzkörperuntersuchung in dem Sinne, ne? Nimmt jedes Mal Blut ab oder was auch immer. Aber wir wissen halt auch nach wie vor, dass Anamnese und in Kombination zu Anamnese die körperliche Untersuchung halt, und das muss zielführend sein, und die schränkt man dann natürlich durch bestimmte Symptomkomplexe ein, dass das letztendlich zu einem ja, gewissen Behandlungserfolg oder zu einer gewissen Diagnosesicherheit beitragen kann. Ne? Und wir wissen alle, wie komplex die Medizin ist oder geworden ist. Und da spielen halt jetzt auch noch zusätzliche Probleme mit rein, dass natürlich auch Termine bei anderen Fachärzten nicht mal ebenso bekommen werden können. Das heißt, wir sind auf einmal mit multimorbiden Patienten und mit einer ausgeprägten Sprachbarriere konfrontiert und zusätzlich auch mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Und das macht es dann schon sehr, sehr schwierig und sehr frustrierend.
Ja, ich finde, da merkt man auch ein totales Dilemma. Auf der einen Seite hast du Menschen in deiner Praxis sitzen, die aus ihrem normalen Leben rausgerissen wurden, die von heute auf morgen ihr Zuhause verlassen mussten, wahrscheinlich auch mit wenig Möglichkeiten, Medikamente und Unterlagen mitzunehmen. Die kommen zu dir, die sind in Not, in medizinischer Hinsicht, aber wahrscheinlich auch in sozialer Hinsicht. Und gleichzeitig sitzt du in einer Praxis, die wahrscheinlich eh schon überfüllt ist mit Leuten, die sowieso im Regelbetrieb ja die Sprechstunde nutzen, und verstehst die Patientin in dem Moment nicht und hast auch nicht die Chance, dann zielgerichtet zu untersuchen, zielgerichtet Anamnese zu machen, rauszufinden, worum geht's hier gerade, was braucht die Person. Und dann haben sich ja viele Praxen, das hören wir im späteren Verlauf auch noch mal, nur damit zu helfen, gewusst in die Karteien einzutragen, dass diese Person eben mit qualifizierten DolmetscherInnen kommen sollen. Und man hört ja auch, dass das nichts ist, was jetzt von den Praxen als eine gute Strategie empfunden wird, aber irgendwie ja auch so aus der Not herausgebrochen wurde.
Total, genau. Und eben dieses Thema qualifizierter Übersetzer, was bedeutet das eigentlich? Das habe ich ihn auch nochmal gefragt.
Aus meiner Sicht ist das auch wieder so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist man dann froh, dass man einen Übersetzer hat. Auf der anderen Seite kann ich das, was übersetzt wird, tatsächlich in vielen Fällen gar nicht nachvollziehen. Und das wiederum ist eine große Fehlerquelle oder kann halt zu Missverständnissen führen. Und deswegen sage ich qualifizierter Übersetzer, ne? In einer idealen Welt, aber die gab es vorher im Prinzip auch nicht unbedingt in Deutschland, müsste man für jeden Patienten mit einer Sprachbarriere tatsächlich einen qualifizierten Übersetzer da haben, Dolmetscher da haben, der die Fragen, die ich stelle, eins zu eins übersetzt und auch die Antworten eins zu eins übersetzt, ohne dass in irgendeiner Form familiäre Hintergründe oder Vorwissen, Vorkenntnisse zur Erkrankung der Patienten, kulturelle Hintergründe damit reinspielen.
Ja, und ich finde, bei dieser Schilderung, was es eigentlich bräuchte an Qualifikation auf Seiten der DolmetscherInnen, kann man sich ja total gut vorstellen, dass das in so einer akuten Situation, wo relativ plötzlich irgendwie 1 Million neue Menschen in Deutschland Hilfe brauchen, viele wahrscheinlich auch medizinische Hilfe benötigt haben, dass es dieses Personal einfach nicht gab. Mal abgesehen davon, dass ja auch ganz unabhängig von diesem Krieg ja auch Menschen in Deutschland leben, die eben nicht so gut Deutsch sprechen, dass man eine Anamnese führen könnte. Und da ja dieses Problem auch schon bestand und selbst da man sich ja auch schon nicht helfen konnte, sozusagen mit genügend qualifizierten ÜbersetzerInnen. Und worüber wir auch noch mit Herrn Thiessen gesprochen haben, war, wie es denn dann eigentlich weiterging. Also jetzt war diese Akutsituation und es fehlte an allen Ecken und Enden, aber Da hat sich ja die Zeit dann auch weiterentwickelt und da haben wir mal rückgefragt, was denn dann so an Hilfsmitteln gestellt wurde, auch von staatlicher Seite, von den Städten, wie man sich da Abhilfe schaffen konnte.
Es gab aus meiner Sicht gab es einen auch seitens der Behörde dann irgendwann einen Ordner, in dem halt auch hilfreiche Informationen in verschiedenen Sprachen dargestellt waren, den wir dann zur Hilfe nehmen konnten. Nichtsdestotrotz lief das auch wieder so ein bisschen ins Leere, muss ich sagen, weil die ganz spezifischen Fragen kann die Behörde nicht beantworten, weil sie nicht weiß, welche gestellt werden. Und wir keine Zeit hatten, uns mit ihnen ausführlich in Verbindung zu setzen, um das abzustimmen. Das ist halt auch ein häufiges Problem gewesen, sodass wir halt relativ schnell auch wiederum angefangen haben, unsere eigenen Notizen zu machen, Handouts anzufertigen. Zum Beispiel, wenn es darum ging, nur bei posttraumatischen Belastungsstörungen etc. dann zeitnah auch Psychotherapie und Termine vermitteln zu können. Und zwar so, dass auch in der Landessprache kommuniziert werden konnte. Ne? Das haben wir dann im Prinzip als Handout zusammengestellt und den Patienten dann mitgegeben mit entsprechenden Links, sodass dass sie sich dann da weiter behelfen konnten.
Ich finde, das, was hier von behördlicher Seite irgendwie angeboten wird, wirkt auf mich wie so ein absolutes Minimum. Also so, wie wenn ich auf die Seite von irgendeiner Stadt gehe und einfach nur ein FAQ finde zu den meistgefragten Fragen, damit bloß nicht angerufen wird und irgendwie eine Frage zum 100. Mal gestellt wird. Und das dann hier eben so. Das hat bestimmt gut funktioniert, aber trotzdem ja irgendwie Notlösungen gewählt wurden und so ein bisschen was versucht wurde zu verstetigen mit irgendwelchen Handouts und Zetteln und entsprechenden Kontakten. Ich glaube, da ist ja vor allem auch dann das Netzwerk ja vor allem das Allerwichtigste, um die Personen dann entsprechend zu vermitteln. Das finde ich schon super interessant. Und jetzt haben wir natürlich das einmal gehört von der ärztlichen Seite, also quasi die Gesundheitsversorgung dann auch stemmen. Und jetzt war uns so wie immer super wichtig, das auch einmal aus einer anderen Perspektive noch zu beleuchten. Und da haben wir uns eben mit einer ehrenamtlichen Dolmetscherin getroffen und unterhalten. Das ist die Lena Prepatia. Die engagiert sich in ihrem Landkreis sehr dafür, Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, zu Terminen zu begleiten und dort eben als Dolmetscherin zu fungieren. Und die hatte wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen und wir haben uns stundenlang mit ihr unterhalten und das war total inspirierend und interessant. Und als allererstes wollen wir euch aber mal mitnehmen, wie es denn so sich für sie angefühlt hat, als das Ganze losging.
Also ich wohne in einer kleinen Stadt, das ist Bad Honnef, bei Bonn. Und wir haben also praktisch sofort, seit dem Krieg ausbrach, Hunderte Geflüchtete. Das waren überwiegend ukrainische Frauen mit den Kindern, auch ältere Damen. Im Moment ist es gegen 400 Menschen. Und da die Menschen also praktisch mit nichts gekommen sind, mit kleinen Rucksäcken, war es bei vielen sofort die Frage, ich muss meine Medikamente weiter einnehmen. Ich muss dringend zum Arzt, weil ich irgendwas Fuß gebrochen habe bei der Flucht oder sowas. Und natürlich, die ersten Schritte waren grundsätzlich, diese Ärzte zu finden, aus meiner Erfahrung. Erstmal zum Hausarzt, wenn es dringender Fall, ins Krankenhaus. Die Menschen waren nicht versichert. Die Menschen hatten auch teilweise keine Papiere. Also das waren die ersten Erfahrungen Chaos, totaler Chaos. Und die Arztpraxen, also die wussten schon über den Krieg, aber die waren überhaupt nicht vorbereitet auf die Geflüchteten in so einer Masse. Und wie gesagt, in Bad Honnef waren es sofort über 200 Personen, die mit mehreren Bussen gebracht waren. Gut, langsam ging es mit den Betreuern, die etwas Russisch oder Ukrainisch konnten, mit den Dolmetschern, die zum Beispiel so wie ich und mein Mann sind. So, und ersten Monat war so, dass ohne Versicherung dürften die Menschen grundsätzlich Hausärzte nicht besuchen, weil Privatrechnungen kein Geld, ja, Dann war es mit der Stadt so verabredet, dass der Stadt übernahm die Kosten und wir mussten mit Geflüchteten Termine vorlegen und die Stadt dann für diese Termine übernahm die Kosten. Es war als Problem für mich, dass es einfach zu viel war. Also zu viel. Mein Job als Journalistin war auch gerade akut. Gott sei Dank, dass ich in den Tagen Nachtschichten hatte. Deswegen tageweise habe ich die Menschen auch zu den Ärzten gebracht. Und wie gesagt, das war, Palette war total breit. Hausärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser.
Ich finde, da hört man auch noch mal raus, was das für eine Extremsituation gewesen ist. Also Menschen, die sich vielleicht auf der Flucht tatsächlich verletzt haben oder die einfach aus ihrem Alltag rausgerissen wurden, wo sie eben sonst sich ihre Rezepte holen konnten oder ihre Medikamente eben im regelmäßigen Abstand, auf die sie nun mal angewiesen sind, aufgrund von chronischen Erkrankungen, alles hinter sich oder vieles hinter sich gelassen haben und dann in Deutschland angekommen sind und auch einfach relativ schnell wirklich Hilfe brauchten. Und auf der anderen Seite dieses Hilfesystem, was ja auch dann von 0 auf 100 quasi aufgebaut werden musste, mit Menschen, die ja auch viel ehrenamtlich geleistet haben, die eigentlich in ihren normalen Jobs auch weiterarbeiten mussten. Ja, also auf allen Seiten irgendwie ein totaler Ausnahmezustand.
Ja, absolut. Also da muss man echt sagen, Respekt, also nachts der eigentlichen Arbeit nachzugehen und tagsüber sich dann wirklich vollständig um die Menschen zu kümmern, die ja wirklich damit nichts ankommen und total überfordert sind. Das ist schon wirklich toll. Und genau, wir haben dann eben weiter auch über dieses Dolmetscher-Thema gesprochen und Lena hatte da noch ein paar sehr interessante Perspektiven.
Tatsächlich ja. Also Dolmetscher war angebracht. Also es war, ich dachte, ständig irgendwo im Einsatz. So und ja, aber Dolmetscher damals und jetzt, da sind Probleme der Geflüchteten. Also ich denke, dass die Ärzte sehen dieses Problem nicht. Sie sagen nur als Bedingung, kommen Sie mit dem Dolmetscher. Und dann sind die Menschen an sich selbst eingestellt, diesen Dolmetscher zu finden. So, und in Frage kommen nur die Ehrenamtlichen, weil professionelle Dolmetscher, also diese alle Übersetzungsbüro, die natürlich, also die haben schon Einsätze wohltätig, aber grundsätzlich benötigen sie Geld, ja, dafür. Die stellen Rechnungen aus und die Preise, also dolmetscherische Tätigkeit ist richtig teuer, muss ich sagen. Also es kommen nur in Frage die Ehrenamtlichen.
Also das ist ja erstmal eine eigentlich ganz banale Erkenntnis, dass Dolmetscherdienste auch erstmal eine Dienstleistung sind, die irgendwie auch entlohnt werden muss. Und ich finde es einfach, also so banal es erstmal ist, aber es ist unglaublich, dass es in so einer Situation, in der wir in einer absoluten Solidarität mit der Ukraine stehen und mit den Menschen, die hierher kommen, diese essentielle Notwendigkeit einfach komplett in die Hände von ehrenamtlichen Personen fällt. Ich finde, das muss man irgendwie erstmal sacken lassen.
Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass wir jetzt ja auch in dieser Folge so sehr, wie wir es halt immer tun, über die medizinischen Blickwinkel sprechen. Und da wird aber ja auch parallel ganz viel an anderen Stellen noch gearbeitet worden sein, was dann vielleicht auch eher ja in den städtischen oder behördlichen Händen noch lag, wie Wohnsituation oder die ganzen rechtlichen Grundlagen, auf denen Menschen hierbleiben konnten und Schutz erhalten haben. Also ich glaube, das darf man auch nicht so aus dem Blick verlieren, dass da wahrscheinlich auch von Regierungsseite noch ordentlich Energie reingeflossen ist und wir jetzt ja hier gerade diesen Fokus auf dieses Medizinische haben, weil ja wir halt nun mal ein medizinischer Podcast sind, aber die Menschen ja nicht nur in dieser Hinsicht versorgt werden mussten.
Also ich persönlich hatte kein Problem damit zu kommen und sofort zu dolmetschen. Also mein Problem war richtig in die medizinische Sprache zu kommen, weil okay, ich bin Dolmetscherin, aber mein Gebiet war eher so Politik, Kultur, wissen Sie. Und dann musste ich, also ich persönlich bereite mich richtig vor Wenn ich weiß, das wird Proktologie im Krankenhaus, dann nehme ich Artikel, dann nehme ich Schaubilder, wo steht auf Ukrainisch und auf Deutsch, wie was heißt, weil gut, grundsätzlich kenne ich das, aber wenn es tiefer geht, ja, in Körper, dann nicht so. Und ich versuche auch den Menschen zu sagen, wenn sie zu den Ärzten kommen, nehmen sie keine Kinder mit als Dolmetscher, nehmen sie keine Bekannte, die so, ja, nur einfach Ukrainisch können, aber nicht als Dolmetscher irgendwann irgendwo eingesetzt waren, weil diese Tätigkeit, die benötigt Genauigkeit. Also in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit mit Ukrainern bin ich jetzt wirklich eingegrenzt, weil also Ärzte und Schulen, wenn Lehrer Elterngespräche brauchen, das ist auch wirklich wichtig, das zu transportieren, was gesagt wurde und zurück. So, aber ich kann das nicht ausschließen. Also ich kenne die, die mich fragen, aber wenn die Leute selbst entscheiden, dass auch mein 10-jähriges Kind spricht jetzt Deutsch, kann mit mir kommen, ich traue auch diesem Prozess nicht, weil die Kinder kapieren noch sehr viel nicht. Also auch in der Muttersprache. Ja, deswegen, also hier versuche ich zu sagen, dass wenn es um die Ärzte geht, Krankenhäuser, bitte ruf an, wir klären das. Aber damit es richtig ankommt, lieber einen Dolmetscher zu haben und nicht irgendjemand, der einfach sprechen kann.
Ja, ich finde, diese Beschreibung deckt sich ja auch mit dem, was wir von ärztlicher Seite gehört haben. Also, dass häufig dann doch Verwandtschaft mitkommt und wenn da nicht dieser professionelle Hintergrund besteht, jetzt gar nicht unbedingt nur im Sinne davon, dass die medizinisches Wissen haben, sondern wirklich professionelles Dolmetschen, dass da eben dann auch die Sorge bei den Praxen besteht, genauso wie wir es jetzt auch gerade von Seiten der Dolmetscherin gehört haben, dass die Inhalte gar nicht richtig rüberkommen, weil die Leute ja, das nicht professionell gelernt haben, wie das geht, sondern eben ja vielleicht zum Teil sogar selbst dann davon betroffen sind, wenn sie auf einmal übersetzen müssen, was für Symptome ihre Mutter hat oder so.
Ja, total. Und für mich hat da irgendwie auch noch gerade so mitgeschwungen, auch dieser rechtliche Aspekt. Also es ist ja vielleicht eine Sache, wenn man in einer Notfallsituation irgendwie ad hoc versucht, was zu vermitteln und irgendwie so mit Händen und Füßen versucht, irgendwie Informationen weiterzugeben und sozusagen, so gut es geht, eben Hilfe zu leisten, dann ist das ja nochmal was ganz anderes, wie wenn wir plötzlich in einem zum Beispiel Aufklärungsgespräch für irgendeinen Eingriff sitzen, das sind ja plötzlich ganz andere Konsequenzen, die da dahinter stehen. Und genau wie wir das ja eben gehört haben, da ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass es akkurat ist und dass sich beide Seiten auch darauf verlassen können. Lena hatte auch super interessante Einblicke auch noch in andere Bereiche und hatte auch so ein bisschen noch erzählt, was aus ihrer Perspektive sich noch verbessern könnte und wo wir vielleicht im Gesundheitswesen bei diesem Thema uns auch ein bisschen was abkupfern könnten.
Inzwischen weiß ich, dass zum Beispiel Jobzentren ganz gut mit zertifizierten Audio-Übersetzungsprogrammen arbeiten. Das heißt, dass wenn jemand kommt, der kein Deutsch kann, dann ruft Mitarbeiter des Jobcenters an bei dieser, also die haben einmal Hotline jetzt eingesetzt und zweimal dieses Audioprogramm. Aber wie gesagt, die sind zertifiziert. Ich weiß nicht, vielleicht Jobzentren haben dafür extra Geld, was oder Arztpraxis nicht extra Budget dafür hat oder vorhat, oder die haben zu viele Ausländer und die können nicht für alle Sprachen sowas besorgen. Weiß ich nicht. Aber das wäre das Beste. Oder wenn, also die Ärzte sitzen ja auch unterschiedlich an verschiedenen Orten. Selbst wenn in Bad Honnef, so dass wenn der Patient schon mich anrufen kann und wir kommunizieren über Lautsprecher, also ist für mich auch einfacher, dann selbst wenn ich in der arbeite, dann kann ich diese 5 Minuten oder 10 Minuten meiner Zeit geben. Kommen kann ich nicht, weil ich in der Arbeit bin, aber im Gespräch. Aber das nicht alle Ärzte sind auch so bereit, über Lautsprecher zu kommunizieren. Und das ist schade. Obwohl, wie gesagt, ich verstehe das wieder, ja, weil Eigentlich habe ich nur in Krankenhäusern meine Unterschrift gelassen, also dass ich dabei war und ich habe übersetzt und ich übernehme die Verantwortung davor. In den Arztpraxen, also privaten, habe ich das nie gemacht. Deswegen denke ich, wenn es grundsätzlich läuft, um sich zu verständigen, dann kann man das auch, also es läuft jetzt manuell, man drückt Lautsprecher und dann bin ich gleich so wie praktisch dabei.
Ja, das sind jetzt im Wesentlichen zwei Optionen, die sie vorschlägt. Also einmal gibt es in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Jobcenter, schon professionelleren Umgang mit Übersetzungssoftware, die dann wahrscheinlich auch rechtlich eben für diesen Bereich bestätigt und abgesichert ist, was ja für den medizinischen Bereich gerade noch irgendwie eine Schwierigkeit darstellt. Und sie selbst beschreibt ja, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass es über das ja, Lautsprecher anmachen am Telefon manchmal auch funktionieren kann. Kenne ich so auch aus Praxen, dass das immer mal wieder in Gesprächen passiert oder im Krankenhaus, dass dann jemand angerufen wird und einem der Hörer hingehalten wird und die Person dann übersetzt. Und wie sie aber selber auch sagt, kann man das ja auch gut verstehen, wenn das aus ärztlicher Perspektive dann nicht genutzt werden möchte, weil man ja im Endeffekt sensible Daten dann bespricht und nicht so richtig weiß, wen der Patient oder die Patientin da gerade angerufen hat. Und man sich da selber ja auch im besten Fall in eine Dunkelgrauzone bewegt, aber im schlechtesten Fall eben sich vielleicht auch strafbar macht.
Ja, ich glaube, dass Lena das vor allem aus einer Ressourcenperspektive betrachtet, also genauer gesagt ihre Ressource, weil in Bad Honnef, da gibt es nicht so viele Leute, die eben ihre ehrenamtliche Arbeit übernehmen und sie kann nur an einem Ort gleichzeitig sein und deshalb hat sie sich da eben überlegt, ob es nicht auch andere Strategien gäbe, dass man sich da aber ein bisschen in eine Grauzone bewegt. Ich glaube, da sind wir uns einig und da haben wir ja jetzt quasi auch beide Seiten gehört. Ich habe gerade noch gedacht, jetzt haben wir 2024 und es sind ziemlich genau 2 Jahre mittlerweile, in der wir in dieser Situation sind. Und wie wir ja gehört haben, es wurden Strategien entwickelt, es sind so ein bisschen sozusagen Trostpflaster in dieser Notsituation entstanden und man hat vielleicht gelernt, jetzt irgendwie damit umzugehen. Aber was mir jetzt irgendwie noch so ein bisschen fehlt, ist so ein richtiger Call to Action, so jetzt wird mal was geändert, vielleicht auch irgendwie für zukünftige Krisen, dass wir so einen Plan haben, wenn sowas passiert, wie wir damit am besten umgehen können.
Und um was konkret ändern zu können, muss man ja auch erstmal wissen, was man überhaupt ändern muss. Ich meine, wir haben jetzt mit zwei Personen gesprochen, die schon sehr konkrete Erfahrungen geschildert haben aus ihren Bereichen. Und dass das mal strukturiert und standardisiert erfasst wird, um dann darauf aufbauend ja konkrete nächste Handlungsschritte anzugehen, dafür brauchst du Forschung. Und deswegen haben wir in dieser Folge auch wieder ein Forschungsprojekt, was wir euch vorstellen wollen.
Wir freuen uns heute sehr, mit Frau Dr. Judith Tillmann zu sprechen. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Allgemeinmedizin und ambulante Gesundheitsversorgung. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie unsere Kollegin ist und wir sie jetzt im Verlauf auch duzen werden. Nur, dass ihr das auch mitbekommen habt. Wir stellen ja immer am Anfang eine Frage an unsere Gästin. Und heute würden wir dich gerne fragen, was du eigentlich so machst, um von Stress im Alltag runterzukommen und dich zu entspannen.
Ja, also ich mache in meinem Alltag, unternehme ich sehr gerne was mit Freunden, bin viel unterwegs, reise auch sehr gerne und bin schon seit meiner Jugend eigentlich ein ziemlicher Sportfan. Gehe also gern auch mal nach Feierabend, eine Runde laufen oder mache Kraftsport, setze mich aufs Fahrrad. Das hilft mir immer sehr.
Sehr gut, das klingt nach guten Strategien. Wir haben dich ja eingeladen, um über das Thema Versorgung mit geflüchteten Personen aus der Ukraine zu sprechen. Und da hast du uns ein Projekt mitgebracht. Und wie viele wissenschaftliche Projekte hat auch das ein schönes Akronym, und zwar das Akronym Refugee oder Refuge. Und als erstes kannst du vielleicht mal sagen, wofür das denn steht.
Ja, gerne. Also Refuge steht für Healthcare Provision for Ukrainian Refugees in General Practice. Es besteht eigentlich aus zwei Projekten, die Refuge oder Refuge und Refuge P heißen. Und in den zwei Projekten haben wir uns eben mit der Gesundheitsversorgung von ukrainischen Geflüchteten beschäftigt. Und da gerade aus der Sicht von Hausärztinnen und Hausärzten, aber auch aus der Sicht von Geflüchteten Bedarfe erhoben.
Okay, und jetzt ganz platt gefragt, also es geht um die Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine. Und warum braucht es das Projekt? Also was war der initiale Impuls, dass ihr gesagt habt, das müssen wir uns mal genauer angucken?
Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, wenn wir kurz Zeit dafür haben. Aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine wissen wir alle, dass relativ viele Geflüchtete oder Ukrainerinnen und Ukrainer in Nachbarstaaten, aber auch in andere Staaten in europäische Länder geflüchtet sind und dort Schutz suchen. Und so auch nach Deutschland. Also zurzeit sind zum Beispiel gut 1,1 Millionen Ukrainerinnen hier gemeldet in Deutschland, haben sich registriert und wohnen hier jetzt erstmal. Und da gab es dann ja neue Regelungen, dass zum Beispiel die EU-Massenstromrichtlinie in Kraft gesetzt wurde, also diese Geflüchteten dann relativ schnell nach Registrierung zum Beispiel Schulen besuchen dürfen, auch arbeiten gehen können und eben auch die Gesundheitsversorgung in Deutschland nutzen. Und die Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland sind ja häufig die ersten Ansprechpartner, was Gesundheitsprobleme angeht. Und wir arbeiten ja im Institut sehr viel mit Hausärztinnen und Hausärzten zusammen, haben dann dementsprechend auch ja erneut und häufiger Meldungen bekommen von Hausärztinnen und Hausärzten, dass es da Herausforderungen gibt, dass es Bedarfe gibt. Wir haben dann auch Diskussionsrunden geführt, um erstmal so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, in welche Richtung geht's da überhaupt, was sind überhaupt so Stellschrauben und Herausforderungen, die in den Praxen auftreten, und haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir das mal systemisch erfassen sollten und in Studien da gerne einen Fokus drauf legen möchten.
Und wenn du so davon erzählst, das, was ich vom wissenschaftlichen Arbeiten so mitbekomme, die Einblicke, die ich bisher hatte, da ist mein Eindruck eigentlich meistens, dass das alles recht lange dauert, bis man so einen Antrag irgendwie gestellt hat und bis es dann wirklich losgeht. Und das ist jetzt ja eher zeitkritisch, denke ich mal, was ihr gemacht habt. Also das ging ja recht schnell jetzt, wenn man sich überlegt, wann der Angriffskrieg quasi ausgebrochen ist und wie schnell dann jetzt auch wirklich schon Daten vorliegen. Gab es da dann irgendwelche Besonderheiten in der Antragstellung für so ein Projekt, dass das besonders schnell gehen konnte?
Genau, also wir haben relativ schnell ja gemerkt, dass wir schnell zu Ergebnissen kommen sollten, dass wir möglichst schnell die Versorgung auch erfassen und verbessern möchten. Deshalb haben wir erstmal direkt im Februar, März, als der Krieg auch begann, angefangen, nach Literatur zu recherchieren, haben erstmal geguckt, was gibt es schon für Erkenntnisse zu der Thematik. Finden wir Informationen zum Gesundheitssystem zum Beispiel der Ukraine, zu häufigen Erkrankungen, wie sind so die Wege im System, was gibt es da überhaupt? Haben dann relativ schnell gemerkt, dass der Literaturstand da relativ schlecht ist. Also wir konnten nicht viel dazu finden, haben das Wenige, was wir gefunden haben, trotzdem schon mal publiziert, um schon mal so ein paar Informationen gebündelt zur Verfügung zu stellen für diejenigen, die es interessiert oder die auch praktizieren und da ein paar Hilfestellungen schon mal brauchen. Und haben dann aus eigenen Mitteln erstmal eine Online-Befragung unter den Hausärzten auf die Beine gestellt, haben dann erstmal gesagt, wir machen das erstmal so und gucken dann, achten darauf, dass es sehr schnell vonstatten geht, um dann auch schnell die Ergebnisse zu publizieren. Das hat auch gut geklappt. Also wir haben direkt im Sommer dann die Online-Befragung unter Hausärzten und Hausärzten durchgeführt. Die war dann auch wenige Monate später fertig und publiziert auch schon. Und dann, um auf das Thema nochmal der Geflüchteten selber und die Erfahrungen der Geflüchteten zurückzukommen, haben wir uns überlegt, wie geht's jetzt weiter, wie bekommen wir auch diese Perspektive eingefangen, und haben dann bei der internen Forschungsförderung der Universität Witten-Herdecke einen Antrag gestellt zu der Thematik, der dann auch zum Glück relativ schnell bewilligt wurde. Und so konnten wir dann auch in 2023, also es war dann für ein Jahr das Projekt, dann auch die Perspektive der Geflüchteten einfangen und haben qualitative Interviews nochmal geführt.
Mhm. Ganz kurz nur zur Einordnung, Sommer 2023 war das oder 22? Die
22, genau. 2022.
Okay, und ich habe mich jetzt gefragt, also ich habe auch gelesen, du hast ja vorher schon Forschungsprojekte auch zu Geflüchteten gemacht, was jetzt nicht spezifisch auf die Ukraine war. Gab es jetzt in der Durchführung des Projektes irgendwie Unterschiede? Also die Aktualität war jetzt ja gerade schon, das hast du ja schon gesagt, aber gab es sonst irgendwie Unterschiede zwischen den Projekten, dass es irgendwie eine akutere Situation war oder dass der Bedarf irgendwie ein anderer war? Also gab es da irgendwas?
Ja, also eine Besonderheit zum Beispiel, die mir vorher noch nicht so bekannt war oder mit der ich einfach nicht gerechnet habe, auch in der Antragstellung, war zum Beispiel die Sprachbarriere, die auch zwischen uns und den Geflüchteten bestand. Also wir hatten damit gerechnet, dass wir auf Englisch oder Deutsch, vor allem auf Englisch natürlich, Interviews führen können mit den Geflüchteten, haben dann aber relativ schnell bemerkt, dass die Sprachkenntnisse bei vielen da gar nicht so vorhanden sind, um auf Englisch auch Interviews zu führen. Dann haben wir das Glück gehabt, dass wir zwei Dolmetscherinnen gewinnen konnten, die ihre Hilfe angeboten haben und die uns dann übersetzt haben, sodass wir dann auf Ukrainisch auch wirklich Interviews führen konnten und dadurch auch wirklich eine Vielzahl von Ergebnissen erzielen konnten.
Und jetzt hast du ja von den sprachlichen Barrieren sozusagen uns berichtet. Gab es denn auch andere Barrieren? Also ich denke so daran, wenn man auf Deutsch Interviews führt, werden ja häufiger mal Sprichwörter benutzt, um irgendwie eine Emotion darzustellen oder auszudrücken oder so. Konnte das dann über die Dolmetscherin dann auch abgefangen werden? Oder gab es auch wie Missverständnisse, wenn ihr vom deutschen Gesundheitssystem ausgegangen seid, dass Dinge vielleicht grundsätzlich anders geregelt sind im ukrainischen Gesundheitssystem?
Ja, ein Beispiel, was mir zum Beispiel direkt dazu einfällt, ist, dass zum Beispiel von den Geflüchteten häufig von Praxen, also gar nicht von Praxen gesprochen wurde, sondern sie Kliniken nur benannt haben. Also sie dachten auch in der Hausarztpraxis, das wäre eine Klinik. Deshalb sind in den Interviews zum Beispiel ganz oft, wird von Kliniken gesprochen. Wir mussten dann natürlich klarstellen, damit gemeint sind Hausarztpraxen. Das kommt einfach daher, dass eine Geflüchtete hat uns das auch sehr eindrücklich geschildert, dass die Hausarztpraxen so aussehen und so ausgestattet sind wie die Kliniken in der Ukraine. Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber das war in einigen Fällen jetzt so. Und daher mussten wir natürlich erstmal nachfragen, ist jetzt von Praxen, von Kliniken, von was ist die Rede? Da hatten wir aber auch zum Beispiel das Glück, dass die Dolmetscherinnen zweisprachig waren, also sowohl im Deutschen dann auch als auch im Ukrainischen, sehr gut wussten, wovon sie sprechen oder wie sie es übersetzen konnten. Und wir dadurch eigentlich diese Probleme sonst nicht hatten.
Also die ukrainischen Kliniken wurden mit deutschen Hausarztpraxen verwechselt, in Anführungsstrichen? Oder wie meintest du das jetzt gerade?
Genau, also das kam vor allem daher, dass in der Ukraine die Kliniken häufig eine ähnliche Ausstattung haben wie die deutschen Hausarztpraxen. Also dass große Verwunderung teilweise darüber bestand, welche Instrumente zum Beispiel in den Hausarztpraxen vorhanden sind und das gar nicht so bekannt war aus der Ukraine. Außerdem muss man dazu sagen, dass zum Beispiel das hausärztliche System in der Ukraine auch noch gar nicht so lange besteht. Also es wurde 2017 eine umfassende Reform des Gesundheitssystems in der Ukraine vollzogen und damit wurden erst überhaupt Hausärzte ähnlich wie in anderen europäischen Ländern eingeführt. Und dadurch hatten zum Beispiel auch einige unserer Interviewten noch gar keine Kontakte mit Hausärzten oder Hausärzten und Hausärzten und wussten dann gar nicht, wie sind überhaupt die Zuständigkeiten und warum muss ich überhaupt zu dem zuerst gehen und nicht in eine Klinik gehen zum Beispiel.
Ja, das ist irgendwie einleuchtend, dass das dann zu Problemen hier kommt, wenn man dann plötzlich mit dem ganzen Stress in einer neuen Situation und wenn man medizinische Hilfe braucht, dann ist es ja auch häufig eine akute Situation und dann wird es schwierig. Ich glaube, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und ich habe jetzt vorhin ja schon so ein bisschen danach gefragt oder wir haben schon darüber gesprochen, wie so der Zeitstrahl des Projekts war und was ich so spannend finde, worüber ich gerne noch ein bisschen reden würde, wäre sozusagen, wie sich das entwickelt hat. Also als erstes war 2022 im Sommer ziemlich ad hoc quasi eine Literaturrecherche, woraus sich dann eine Befragung der HausärztInnen ergeben hat, richtig?
Genau.
Und wie ging es dann weiter von diesem Punkt aus?
Ja, wir haben dann in der Befragung der Hausärztinnen und Hausärzte eben festgestellt, dass es da gewisse Herausforderungen in den Praxen auch gibt, dass es große Informationsbedarfe seitens der Praxisteams gibt zu dem Thema und wollten dann erstmal herausfinden, ja, wie sehen das denn überhaupt die Geflüchteten? Was haben Geflüchtete selber denn für Bedarfe? Deckt sich das vielleicht mit den Bedarfen der Praxen? Oder wo finden wir da zum Beispiel auch Erklärungen dafür, dass die Praxen mit dem und den Aspekten nicht so gut zurechtkommen und warum sie da Unterstützung benötigen?
Und was für Herausforderungen waren das zum Beispiel? Also die jetzt auf Seiten der Praxen dann genannt wurden?
Es gab zum Beispiel Herausforderungen, dass Medikamente, die aus der Ukraine mitgebracht wurden oder berichtet wurden, dass sie eingenommen wurden, in Deutschland in der Zusammensetzung gar nicht verfügbar sind. Da mussten dann zum Beispiel erstmal Hausärzte und Hausärzte recherchieren, was sind denn hier ähnliche Präparate oder Zusammensetzungen von Präparaten, die ich stattdessen verschreiben kann. Das war ganz interessant zu hören. Dann die Sprachbarriere war ein ganz großer Punkt, wie eigentlich immer bei der Thematik. Das ist wirklich schade, dass das wirklich noch immer nicht angegangen wurde, dass einfach Patienten zum Beispiel abgewiesen werden mussten, weil kein Dolmetscher mit dabei war und sich in dem Fall eigentlich die Geflüchteten selber darum kümmern müssen, jemanden zum Dolmetschen dabei zu haben, was natürlich sehr viel verlangt ist für jemanden, der gerade neu in ein Land gekommen ist und sich sowieso erstmal in einem ganz neuen Gesundheitssystem zurechtfinden muss.
Und warum war die quantitative Befragung der HausärztInnen der erste Schritt?
Das würde ich sagen, war der erste Schritt, weil wir das erstmal erst, also für uns der naheliegendste Weg war. Wir haben erstmal ja diese Diskussionsrunden mit Hausärzten und Hausärzten geführt und wollten daraufhin erstmal wissen, okay, wir haben jetzt schnellen Zugang zu dieser Gruppe, wir können das schnell erfassen. Wir hätten das natürlich genauso auch unter den Geflüchteten selber erfassen können. Das hätte aber viel mehr Aufwand und auch finanziellen Aufwand bedeutet, wodurch wir erstmal, dafür hätten wir erstmal Mittel beantragen müssen. Und das dauert natürlich wieder ganz lange. Das dachten wir, dann machen wir dann parallel dazu, dass wir dann gucken, wo bekommen wir die Mittel her, damit wir da auch wirklich Personal haben, um qualitative Interviews, was ja auch sehr aufwendig zu führen und auszuwerten ist, um das Ganze durchzuführen. Und deshalb sind wir erstmal über den Weg der Hausärztinnen und Hausärzte gegangen, parallel dazu aber schon in die Antragstellung, um weiterführend auch die Geflüchteten zu interviewen.
Und der Antrag ist dann ja auch bewilligt worden und dann gab es quasi das Geld oder die Ressourcen, die es benötigt hat, um dann die qualitative Studie anzuschließen.
Genau. Da hatten wir das Glück, dass es bewilligt wurde und wir dann auch mit ganz tollen neuen Mitarbeiterinnen, die auch schon Erfahrung haben in der Interviewführung mit Geflüchteten, dann das Projekt auch durchführen konnten.
Und wenn man so Interviews plant, dann entwickelt man ja in der Regel einen Leitfaden für die Interviews. War das so, dass dieser Leitfaden dann basierend auf der Bedarfsanalyse bei den HausärztInnen gestaltet wurde oder war das eher basierend auf Leitfäden aus anderen Projekten mit geflüchteten Personen oder woran habt ihr euch da orientiert?
Genau, wir haben eigentlich eine Mischung gemacht. Wir haben sowohl Informationen aus der Literaturrecherche verwendet, die wir am Anfang gemacht haben, haben das natürlich auch immer aktuell gehalten bis zur Antragsstellung, haben dann die Ergebnisse auch aus der quantitativen Befragung mit benutzt, um wichtige Themen zum Beispiel zu identifizieren, die wir genauer nochmal nachhaken möchten bei den Geflüchteten, woran das liegen könnte. Und haben zusätzlich auch nochmal einen Expertinnenbeirat aufgebaut im Projekt, der ganz gemischt bestehend aus zum Beispiel Ukrainerinnen selber, Dolmetschenden, dann Personen von der Stadt, von Integrationspunkten und Hilfen aus der Wohlfahrtspflege bestand, um ganz verschiedene Perspektiven einzuholen, um zu gucken, wie sehen andere Experten das, was haben sie für Erfahrungen gemacht. In der Gruppe haben wir dann zum Beispiel auch den Leitfaden konkret besprochen, haben auch am Ende die Ergebnisse nochmal besprochen, um zu gucken, wie interpretieren wir das Ganze, aber auch, wie kann es weitergehen. Genau, deshalb, das war so eine ganz bunte Mischung, weil wir natürlich auch mit dem arbeiten mussten, was wir hatten, was ja am Anfang noch nicht viel war, weil die Situation natürlich auch ganz neu war.
Total. Du hast schon erwähnt, qualitative Interviews sind ja sehr aufwendig zu führen und auch ein Riesenthema ist ja immer der Feldzugang und überhaupt ProbandInnen, InterviewpartnerInnen zu finden. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Wie war das so? War das leicht? Oder du hast schon die DolmetscherInnen erwähnt. Das ist natürlich super. Aber wie war so der Zugang?
Ja, der ist, diesmal hat der wirklich sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Das ist normalerweise, kann das auch schon mal schwierig werden in qualitativen Interviews, gerade wenn man auch Gruppen interviewen will, die zum Beispiel gewisse Erkrankungen haben oder der Zugang dann einfach schwer ist durch die Vorerkrankung. Diesmal war es aber wirklich relativ einfach, aber auch dank der Hilfe unserer Experten, unserer Multiplikatoren im Projekt, die uns auch Personen vermittelt haben, mit denen sie zum Beispiel schon mal zu tun hatten oder die sie zum Beispiel schon mal in Arztgesprächen begleitet haben. und dann einfach angefragt haben, ob sie Interesse an so einem Interview hatten und wir dann daraufhin Kontakt aufgenommen haben und auch umfassend aufgeklärt haben. Dadurch hat das eigentlich sehr gut funktioniert im Projekt. Insgesamt ist es aber auch, fand ich sehr erfreulich, dass alle Interviewten total interessiert waren an dem Thema, total freudig waren, mit uns darüber zu sprechen. Es gab bei niemandem irgendwie Zurückhaltung dazu. Wir hatten eher das Gefühl, wir mussten manche Personen schon unterbrechen, weil das einfach so ein Interesse bestand, mit uns darüber zu reden, was uns natürlich total gefreut hat.
Ja, vielleicht ist da ja auch so ein bisschen das Gefühl entstanden, dass jemand sich dem annimmt und diese Bedarf oder den Leidensdruck, der gerade da ist, sieht.
Genau, ja.
Ich habe mich da gerade auch gefragt, wir haben über Herausforderungen gesprochen, wir hatten jetzt den Feldzugang und wir hatten auch das Thema Sprache. Und Paul hat ja gerade auch schon darüber gesprochen, dass meistens, wenn man einen medizinischen Bedarf oder einen medizinischen Notfall hat und man sich dann irgendwo vorstellt, dann ist man ja auch vielleicht gerade in einer Krise, plus man ist ja gerade in ein anderes Land geflüchtet, musste ganz viel zurücklassen. Also ich kann mir das nicht mal ansatzweise vorstellen, wie es einem in so einer Situation geht. Und ich habe mich gefragt, ob ihr euch irgendwie als Interviewende auch darauf einstellen konntet, dass ihr einfach Menschen in so einer akuten Krisensituation begegnen werdet, ob ihr da irgendwie euch mit befasst habt, wie man mit Menschen, die Kriegserfahrung haben oder die in so akuten Situationen sich befindet, Interviews führt.
Ja, uns war auf jeden Fall klar, dass es eine sehr vulnerable Gruppe ist, dass wir da besonders vorsichtig vorgehen müssen, dass gewisse Traumata auch bestehen können, die wir natürlich vermeiden wollten, aufzuwirbeln. Da haben wir auch im Vorfeld ausführlich drüber diskutiert, auch alleine bei der Leitfadenerstellung, ob wir solche Themen überhaupt ansprechen möchten, haben uns dann aber auch, weil wir den Fokus ja vor allem auf die hausärztliche Versorgung gelegt haben, dagegen entschieden und haben gesagt, wir möchten jetzt nicht konkret auf psychologische Themen eingehen, wollen da nichts aufwirbeln. Wenn uns jemand das automatisch berichtet hat, haben wir da natürlich nicht unterbrochen, haben aber versucht, diese traumatisierenden Ereignisse auszulassen und haben auch vorher zum Beispiel besprochen, dass wenn beispielsweise so ein Ereignis doch auftritt oder wir merken, jemand fühlt sich unwohl irgendwie in der Situation mit den Interviews, dass wir dann darauf hinweisen, wir machen jetzt mal kurz eine Pause, gehen mal eine Runde raus, können durchatmen, um so ein bisschen runterzukommen und denjenigen auch Zeit zu lassen, sich damit anzufreunden und zu gucken, komme ich jetzt damit weiter klar oder möchte ich hier jetzt einen Cut ziehen? Das hat zum Glück, haben wir das nicht erlebt, also zum Glück ist es nicht passiert. Wir waren aber darauf eingestellt. Meine Kollegin, die Christine Rolke, die auch den Großteil der Interviews geführt hat, zusammen mit der Johanna Walter, war auch erfahren in dem Gebiet. Also sie hat schon mit vielen Geflüchteten Interviews geführt und das war total hilfreich auch, dass sie da so der Ruhepol war und wusste, was passieren kann und da auch Tipps mit eingebracht hat, was man tun kann sonst. Wir hatten aber, wie gesagt, das Glück, dass das nicht passiert ist und dass alle sehr, sehr freudig waren, mit uns zu sprechen und da auch einfach ganz, ganz mitteilsam waren, ja.
Sehr, sehr spannend. Jetzt du hast schon so ein paar Ergebnisse aus diesen beiden Teilprojekten erwähnt. Wenn du das jetzt mal, dieses Projekt im aktuellen Stand zusammennehmen würdest, was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse, die ihr so gewonnen habt?
Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, so runterzubrechen auf einige wenige. Ich kann aber gerne mal so ein paar Punkte herauspicken. Was ich zum Beispiel sehr interessant fand, war, dass sehr große Informationsbedarfe unter den Geflüchteten bestehen. Also wir hatten niemanden der Interviewten dabei, die irgendwie von offizieller Seite aus Informationen erhalten haben zum Gesundheitssystem in Deutschland. Diese Informationen gibt es ja, gibt es auch von der Bundesregierung sehr umfassend in verschiedenen Sprachen. Die scheinen aber nicht wirklich anzukommen. Also da scheint es eine Vernetzungsproblematik zu geben, die es sich auf jeden Fall lohnen würde, nochmal genauer anzuschauen. Da haben die Geflüchteten, die uns das berichtet hatten, auf jeden Fall, sie sind mehr auf haben ihre eigenen Wege gefunden, sag ich mal, um an Informationen zu kommen. Also die Geflüchteten sind sehr, sehr gut vernetzt. Uns haben ganz viele berichtet, dass sie irgendwie über Telegram-Gruppen, über Social-Media-Kanäle sich mit anderen Ukrainerinnen und Ukrainern vernetzt haben und zum Beispiel Empfehlungen für Ärzte, die zum Beispiel Russischkenntnisse haben, weitergegeben haben oder Fragen gestellt haben, wo finde ich den und den Facharzt, wer hat da eine Empfehlung und ja, sich so eigentlich selber beholfen haben mit dieser Situation. Was ich noch interessant fand, war zum Beispiel, dass die Wege in den Gesundheitssystemen sich scheinbar sehr zwischen Deutschland und der Ukraine unterscheidet. Uns haben eigentlich alle berichtet, dass in der Ukraine das System viel stärker zwischen privat und staatlich unterteilt ist, dass viele Barzahlungen auch weiter stattfinden für Gesundheitsleistungen und diese auch oft damit verknüpft sind, dass die Qualität, also eine ausreichende Qualität und auch eine Geschwindigkeit der Leistungen, die man gerne erhalten will, zum Beispiel Arztbehandlungen, dann nur mit Barzahlungen gut funktionieren. Das wird wohl immer weniger werden. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das immer so ist. Das wurde uns aber mehrmals in den Interviews berichtet, dass das auch aufgrund der Reform eigentlich versucht wurde, zu dezimieren, zu verhindern. Das scheint aber noch nicht überall funktioniert zu haben. Deshalb waren auch viele sehr verwundert, dass in Deutschland zum Beispiel durch die Krankenversicherung Kosten übernommen werden, dass man nicht dem Arzt irgendwie noch Geld in die Hand drücken muss. Und waren sehr, sehr dankbar dafür, dass sie so gut aufgenommen wurden in Deutschland. Das möchte ich sowieso gerne betonen, dass alle sehr, sehr dankbar waren, dass sie hier sein dürfen in Deutschland und die medizinische Versorgung direkt nutzen können, ohne sehr große Hürden, und sehr zufrieden waren mit der Qualität der Behandlungen auch.
Also einerseits gab es ein Problem in der Informationsübermittlung, also quasi wie das deutsche Gesundheitssystem überhaupt aufgebaut ist, an wen muss ich mich wenden, wenn ich ein medizinisches Anliegen habe. Aber andererseits quasi positiv diese Einrichtung der Krankenkasse, die wirklich alles übernimmt oder wirklich alles, vielleicht ein bisschen übertrieben, im besten Fall die wichtigen Dinge übernimmt. Und das war dann eher was unbekannt war oder nicht so in dem Format.
Genau, genau. Also es gibt wohl gewisse Krankenversicherungstypen in der Ukraine, aber keine verpflichtende Krankenversicherung, so wurde uns es berichtet. Da sind einfach auch einige, viele nicht krankenversichert. Darüber habe ich jetzt kaum offizielle Informationen gefunden, wie jetzt zum Beispiel die Prozentanteile da aussehen. Und das konnte ich jetzt nur in den Interviews herausfinden, dass das scheinbar so Systeme in der Ukraine gibt. Was ich auch noch sehr spannend finde, war zum Beispiel die Sprachbarriere, die weiter ein großes Problem ist. Das hatte ja auch Johanna Walter schon ganz toll in der letzten Folge kurz angesprochen im Rahmen ihres Kongressbeitrags, dass die eigentlich uns alle Geflüchteten haben uns das berichtet, dass die Sprachhürde wirklich das größte Problem ist in der Inanspruchnahme der medizinischen Versorgung in Deutschland. Die Geflüchteten müssten sich selber um Dolmetscher kümmern, wissen das natürlich erstmal nicht, wenn sie in Deutschland ankommen, und haben es oft erlebt, dass sie zum Beispiel in Praxen abgewiesen wurden, weil kein Dolmetscher dabei war oder einen Termin bekommen haben, der dann wieder abgesagt wurde, weil kein Dolmetscher dabei war. Und da kann man natürlich beide Seiten sehr gut verstehen. Die Ärzte müssen ja auch sicherstellen, dass die Behandlung gut erfolgt und sie sich auch gegenseitig verstehen, was das Problem überhaupt bei dem Patienten ist. Das ist aber auch, ich sehe es als Aufgabe der Politik, da Lösungen zu schaffen und nicht zu sagen, die Geflüchteten müssen sich selber darum kümmern, die gerade selber in einem ja, ganz neuen Zustand in einem fremden Land ankommen und ganz andere Probleme haben, als sich jetzt auch noch um Dolmetscher, die sie selber zahlen müssen, zu kümmern.
Ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, die Punkte, die du gesagt hast, das wirkt ja so, dass es schon gewisse Barrieren und Versorgungslücken in der Versorgung gab. Wurde denn auch von konkreten Situationen, also jetzt außerhalb von der Sprachproblematik, berichtet, dass es quasi, also weil ich meine jetzt zum Beispiel mit dem Finanziellen, das kann natürlich so rum sein, dass man positiv überrascht ist, dass die Dinge übernommen werden. Andererseits habe ich mir jetzt gerade eine Situation vorgestellt, dass ich damit rechne, eine medizinische Behandlung sofort bezahlen zu müssen und vielleicht finanziell gerade nicht in der Lage bin. und es deswegen vielleicht vermeide, diesen Arztkontakt, diesen ärztlichen Kontakt zu haben, wurden solche Situationen auch berichtet oder war es eher positiv?
Also wir haben jetzt keine Berichte darüber bekommen, dass aufgrund der finanziellen Lage zum Beispiel keine Versorgung in Anspruch genommen wurde. Ich denke aber auch, weil ja alle, die wir jetzt interviewt haben, auch die Krankenversicherung schon hatten. Das mag natürlich anders sein bei denjenigen, die neu ankommen und das noch gar nicht wissen.
Auf der anderen Seite, wenn so eine gute Vernetzung besteht über verschiedene Social-Media-Gruppen, kann ich mir vorstellen, dass sich das auch vielleicht relativ schnell rumspricht.
Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich ein ganz interessanter Punkt, dass sich sehr viele, natürlich bei Älteren wird das natürlich wieder schwieriger, aber viele der Interviewten wirklich gut vernetzt haben, dadurch auch schon relativ wohl in Deutschland gefühlt haben. Und so ein bisschen diese Lücke, die eigentlich im System besteht, selber überwunden haben durch Eigeninitiative.
Ich habe mich gerade noch gefragt, ihr habt euch jetzt ja vor allen Dingen auf die hausärztliche Seite konzentriert, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau. Also wir haben generell zur Gesundheitsversorgung befragt, haben aber speziell den Fokus auf die hausärztliche Versorgung gelegt, ja.
Also wenn man jetzt mit Menschen spricht, die hier schon seit Jahren das Gesundheitssystem nutzen, sag ich jetzt mal, ist ja schon häufig Thema, dass man dann zwar hausärztlichen Termin bekommen hat und dann die Überweisung zu Facharzt oder Fachärztin bekommt und dort dann aber mega lange Wartezeiten sind oder wieder neue Probleme bestehen. Ist das das, was die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, auch berichtet haben oder auch als Problem wahrgenommen haben? Weil ich kann mir irgendwie vorstellen, wenn man das nicht so gewohnt ist aus einem Gesundheitssystem und dann hierher kommt und das auf einmal so ist, dass einen das auch erstmal überrumpelt.
Ja, total. Also das ist interessant, dass du das so ansprichst. Das war wirklich ein Punkt, den uns jeder der Interviewten berichtet hat, dass die Wartezeiten in Deutschland ein großes Problem sind. Also dass sie lange gewartet haben für einen Termin beim Hausarzt, beim Facharzt, noch mehr. Sich dann Sorgen gemacht haben, auch teilweise, dass sie zum Beispiel in akuten Notfällen keinen Termin bekommen, gar nicht wussten, dass das dann auch schneller gehen kann im deutschen Gesundheitssystem. Aber das war, ja, sie waren das nicht gewohnt einfach, was ja auch sehr verständlich ist. In der Ukraine sind die Termine dann schneller vorhanden. Man kann das durch zum Beispiel in der privaten Versorgung dann auch nochmal durch Zahlungen oft verschnellern. Und da bestand einfach sehr große Verwunderung, warum das in Deutschland so nicht funktioniert. Also da hätte eine kurze Information wahrscheinlich dazu auch schon sehr geholfen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin nächstes Semester in der Hausarztpraxis als Studentin und da kommt eine Person, die eben diesen Hintergrund hat, die aus der Ukraine geflüchtet ist. Hast du Tipps für mich, wie ich mich gut verhalten kann, um die Bedarfe dieser Person besonders gut decken zu können sozusagen?
Ja, so abgesehen davon, dass ich jetzt denke, dass du das schon so sehr, sehr gut machen wirst, würde ich dir empfehlen, dass du einmal dir Zeit nimmst, auch wenn das natürlich in der Hausarztpraxis schwierig ist. Ich weiß, da gibt es sehr, sehr begrenzte Zeiten für Patientengespräche. Aber gut nachfragen, zum Beispiel auch nachfragen, ob Medikamente zum Beispiel noch aus der Ukraine bezogen werden. Das wurde uns auch öfters berichtet. Wovon dann die Hausärzte zum Beispiel gar nichts wissen, was ja wichtig wäre, einmal auch erfasst zu haben. Vielleicht auch mehr erklären zum Gesundheitssystem, damit rechnen, dass gar keine Informationen angekommen sind, dass derjenige gar nicht weiß, okay, wo muss ich jetzt weiter hin? Jetzt habe ich die Überweisung zum Facharzt, aber ich weiß gar nicht, wie finde ich denn jetzt diesen Facharzt? Und was mache ich, um mich mit dem verständigen zu können? Also da gucken, ob man irgendwie Hilfestellung geben kann und vielleicht auch bezüglich der Sprachbarriere. Ich weiß, es ist schwierig, wenn es nicht erstattet werden kann, aber vielleicht sich mal umhören, ob in der Stadt, in der Gemeinde, wo man tätig ist, ob es da Angebote gibt von Ehrenamtlichen beispielsweise, die bei Arztgesprächen begleiten. Oder auch dem Patienten selber vorher sagen, gibt es da jemanden, der übersetzen könnte, sei es Familienangehörige, Bekannte, auch wenn das natürlich nicht der Goldstandard ist, sage ich mal. Also am besten wäre es, wenn eine professionelle Dolmetschende mit dabei wären. Wir wissen aber alle, dass das oft nicht der Fall ist, deshalb ist es immerhin besser, irgendjemanden dabei zu haben, der übersetzen kann.
Du hast vorhin noch erwähnt, du siehst auch einen politischen Auftrag. Ich glaube, du hast das auch zum Thema Dolmetschen gesagt. Kannst du das vielleicht nochmal formulieren? Also hast du da eine direkte Forderung vielleicht?
Ja, also direkte Forderungen, das können andere, denke ich, viel besser ausdrücken als ich. Der Bundesverband der Übersetzer zum Beispiel hat da auch in einem Forderungspapier das schon sehr schön ausgedrückt, dass gerade im medizinischen Kontext professionelle Dolmetschende mehr unterstützt werden sollten, dass das Angebot da mehr ausgebaut werden sollte. Dass es nicht sein kann, dass die Geflüchteten sich zum Beispiel selber um die Dolmetschenden kümmern müssen, die sich organisieren müssen. Es wäre halt schön oder es wäre so ein Wunschdenken auch von mir, dass es Dolmetscherpools gibt, auf die man zurückgreifen kann. Man kann natürlich auch, wenn das selbst in Person ist, es natürlich schwierig zu organisieren, dass immer jemand in der Nähe ist, aber dass man zum Beispiel auch online Dolmetscherdienste, telefonische Dolmetscherdienste mehr zur Verfügung stellt und auch abrechnen kann in den hausärztlichen Praxen. Das wäre ein sehr guter Punkt, weil ich denke, klar, es ist dann etwas mehr Aufwand für die Praxen, das zu organisieren, aber wenn man einmal weiß, wie es geht, ist das doch einfacher für jemanden in einer deutschen Hausarztpraxis, so jemanden zu organisieren, als für einen Geflüchteten, der die Sprache gar nicht spricht und sowieso in einem ganz neuen Land mit ganz vielen neuen Herausforderungen angekommen ist.
Absolut, super Punkte. Das Positionspapier, das packen wir auch in die Shownotes, dann könnt ihr das nachlesen. Und jetzt würde ich nochmal den Bogen spannen zum Projekt zurück. Und zwar, ihr seid ja noch im Projekt, das läuft ja noch. Kannst du vielleicht mal sagen, wo ihr jetzt gerade steht und was so die nächsten Schritte sind?
Ja, gerne. Also das Projekt ist eigentlich Ende 2023 abgelaufen im Dezember. Wir sind aber tatsächlich noch in den Endzügen so der Publikationen, also die Durchführung, Auswertung der Ergebnisse, das haben wir alles fertig, sind gerade fleißig dabei, das in Publikationen auch zu veröffentlichen und auch auf Kongressen vorzustellen, um die Ergebnisse publik zu machen. Und natürlich auch mit dem Fachpublikum zu diskutieren. Das möchten wir auch noch weiter jetzt in den nächsten Monaten fortführen. Und dann sind wir natürlich auch schon in der Planung für Folgestudien. Da werde ich jetzt noch nicht ins Detail gehen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ihr werdet da von uns hören.
Das hört sich doch sehr sinnvoll und ja gut an. Wir können es ja auch so machen, dass wenn dann die Publikation zum Projekt rauskommt, teilen wir es sehr gerne in unserer Story auf Instagram. Wer uns noch nicht folgt, kann das ja jetzt dann mal tun.
Oder auf Twitter.
Oder auf X. Genau. Und ansonsten das, was an Publikationen schon da ist, verlinken wir auch sehr gerne in den Shownotes.
Genau. Zum Abschluss haben wir jetzt noch die Wunderfrage für dich. Und zwar darfst du dir jetzt einmal vorstellen, es ist ein Tag wie jeder andere. Du gehst abends ins Bett und in der Nacht kommt eine kleine Fee und berührt dich mit ihrem Zauberstab. Und wie durch ein Wunder sind die Bedarfe der ukrainischen geflüchteten Personen gedeckt. Dann wird es morgen, die Sonne geht auf, die Vögel zwitschern. Es ist ein weiterer Tag wie jeder andere. Und woran merkst du jetzt als erstes, dass sich das Problem gelöst hat?
Ich denke, ich würde wahrscheinlich als erstes beim Lesen der Nachrichten in Medien mitbekommen, dass ukrainische Geflüchtete sehr gut integriert wurden in Deutschland, sich wohlfühlen, hier vielleicht auch perspektivisch länger bleiben können und wollen. Und ich würde vielleicht auch in den Diskussionsrunden mit Hausärzten im beruflichen Kontext mitbekommen, dass alles gut funktioniert, dass vielleicht auch häufiger mal professionelle Dolmetscher mit in den Arztpraxen sind, was man ja auch im persönlichen Kontext so bei Arztbesuchen mal mitbekommen könnte. Das wäre wirklich schön zu sehen. Und ja, im Endeffekt eigentlich fast, dass man sagen könnte, unsere Forschung in dem Bereich ist gar nicht mehr nötig, das funktioniert alles optimal.
Ja, das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Und wenn die eigene Forschung nicht mehr notwendig ist, das hoffen wir natürlich in dem Fall auf jeden Fall. Aber es gibt ja sicherlich auch in anderen Bereichen noch ganz, ganz viel zu tun. Liebe Judith, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das Projekt vorgestellt hast. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt und wünschen dir ganz viel Erfolg bei weiteren Projekten.
Genau, und wir sind sehr gespannt, was auch im Rahmen dieses Projekts dann noch veröffentlicht wird und hoffen, das an ganz viele Leute teilen zu können, die dann auch in der Praxis es vielleicht ein bisschen besser machen können.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und damit kommen wir auch ans Ende dieser Folge. Ich finde, diesmal haben wir wahnsinnig viel gelernt über die Versorgung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Ich für mich nehme irgendwie mit, dass Dolmetschen gar nicht so einfach ist und dass Dolmetschen nicht bedeutet, dass einfach irgendeine Person mitkommt und halt das in eine andere Sprache übersetzt, sondern dass da wirklich qualitative DolmetscherInnen notwendig sind und dass es hier auch wirklich eine flächendeckende Versorgung braucht. Denn ich glaube, was wir mitnehmen können, ist, dass die Probleme, die hier in der medizinischen Versorgung bestehen, und zwar seit 2 Jahren bestehen, die werden von beiden Seiten gesehen. Die werden sowohl von der medizinischen Seite gesehen, von den Hausärztinnen und Hausärzten, die sagen, wir haben nicht genug Zeit und wir müssen das in der Akte vermerken, weil das kommt zu Problemen, und auf der anderen Seite eben ehrenamtliche Personen, die eben alles tun, was sie können, aber einfach mit der Menge einfach wahnsinnig überfordert sind. Und dann haben wir eben auch gesehen, dass in dem Forschungsprojekt eben genau diese Themen aufgegriffen wurden und es hier eben geschafft wurde, diese Probleme abzubilden und eben daraus konkrete Bedarfe abzuleiten. Und das ist ja eben der große Vorteil, wenn man quasi so quasi in Anführungszeichen objektive Daten hat, mit denen kann man dann ja tatsächlich an Stellen gehen und sagen, das sind die Bedarfe und wir leiten jetzt diese und jene Forderungen daraus ab.
Genau, und zum Abschluss unserer Folge würden wir uns auch gerne bedanken bei allen, die mitgeholfen haben, insbesondere bei unseren GästInnen, die uns unsere Fragen beantwortet haben zu diesem ja auch teilweise sehr emotionalen Thema. Und gleichzeitig wollen wir uns auch bedanken bei unserem Team, das uns wie immer den Rücken gestärkt hat, und bei der Wittener Universitätsgesellschaft für die Finanzierung.
Genau, wenn es euch gefallen hat, dann liked und teilt die Beiträge auf Instagram oder auf Twitter. Und vielleicht könnt ihr uns auch empfehlen, und hören könnt ihr uns natürlich auf allen Podcast-Plattformen, auf denen es Podcasts gibt.